Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Das hier ist Teil 2. Wenn du das letzte Kapitel noch nicht kennst, dann bitte ich dich, einmal zurückzugehen und danach wieder hierher zu kommen. Letzte Woche haben wir den Grund für Rudis Einstieg in die Politik kennengelernt und seinen Werdegang bis zur Zeit von Corona beleuchtet. Heute tauchen wir in sein neues Leben ein und in den Teil der Geschichte, der mich auf Rudi aufmerksam gemacht hat. Ich möchte heute gar nicht so viel davor reden, sondern gleich starten. Viel Spaß beim Kapitel. Ich dachte mir, mit der schwierigen Situation in der Pandemie als zuständiger Gesundheitsminister mit all dem Hass und den Drohungen würden spätestens da Momente entstehen, wo man am liebsten ein Niemand sein wollte. Kein Minister, kein Politiker, nur ein ganz normaler Mensch. Doch Rudi hatte nie so einen Moment. Kein Moment, in dem er wie ganz früher nicht im Landesratbüro sitzen wollte oder kein Minister sein wollte. Das Gefühl kam erst jetzt, nach seinem Ausstieg, als er immer noch Beschimpfungen erhielt, Morddrohungen bekommt und offenen Hass erlebt. Er fragt sich, ob er irgendwann wieder in seinem Leben das Recht bekommt, einfach ein Mensch zu sein. Er empfindet es als ungerecht, lebenslänglich Politiker zu sein, auch wenn man es gar nicht mehr ist. Vor einem Jahr hatte er ein Gespräch mit einem für ihn wichtigen Medium. Es ging um sein neues Buch. Damals war er schon 3 Jahre aus der Politik heraus. Und Autor ist seither sein Beruf. Doch Rudi bekam gleich eine Absage, weil sie nicht mit Politikern zusammenarbeiten. Wie lange gilt das jetzt? 10 Jahre? 20 Jahre? Wann wird er als Autor, Redner, als Person gelten und nicht mehr als Politiker?
Im Großen und Ganzen ist es ein Beruf, der irrsinnig schön ist.
Okay. Ja.
Irrsinnig schön ist, und ich habe eine totale Freude damit gehabt. Und habe jetzt mit politisch arbeiten, weil das, was ich mache, ist im weitesten Sinn nicht Parteipolitik, aber politisch, nur immer eine große Freude damit. Und ich glaube, dass es auch viel mehr als Beruf geachtet werden müsste. Ich finde es ganz dramatisch, wie sich Politiker gegenseitig niedermachen, weil sie damit sich selbst auch schaden. Also ich glaube, ein Teil dieses Problems, was wir in der Gesellschaft haben, hat sehr viel damit zu tun. Mir hat das ein Wirt einmal nach einer Lesung erzählt. Der hat mir das Schöne ist, dass ich jetzt Zeit habe, dass ich bei den Orten, in den Orten bleibe und nicht schnell wieder heimfahre, sondern bis am nächsten Tag. Am nächsten Tag dann heimfahre im Regelfall. Und dann sitze ich halt ins Wirtshaus und dann diskutierst mit den Leuten, und da ist dann der Wirt dahergekommen und hat gesagt, komm mit mir in die Kuchel. Und dann hat er mir gezeigt, wie er das macht, ich habe kosten dürfen und so weiter. Das liebe ich total, solche Geschichten zu hören, wie was für Geheimnis das er hat bei dem und dem Rezept. So wie die Oma, wie sie den Strudel macht. Dann hat er zu mir gesagt, schaut, wenn wir Wirten so tun würden wie ihr in der Politik, nämlich dass man den Anwirt niedermachen und ihm was unterstellen, dem Nächsten niedermachen und ihm was unterstellen, kein Mensch darf mehr ins Wirtshaus gehen.
Ja.
Weil das Image kaputt wäre irgendwann einmal, und die Politik checkt das offensichtlich nicht, und es wird so weitergemacht, und profitieren tut eigentlich nur eine Partei, und das ist halt keine Partei, die Lösungen macht, weil sie von den Problemen lebt.
Mhm.
Je größer die sind, je mehr das Vertrauen abgebaut wird und zerstört wird, je schlechter die Stimmung wird, desto mehr werden die gewählt. Und das ist also eine Negativspirale, aus der man irgendwie rauskommen muss.
Man wird oft nur als Politiker in seiner Funktion gesehen. Aber es gibt auch empathische Leute, die ihn in der Straßenbahn ansprechen, die ihn schon 30 Mal gesehen hatten, sich aber nicht trauten, ihn anzusprechen, weil sie dachten, dass er nach allem sicher nur seine Ruhe haben möchte. Doch genau diese Begegnungen bedeuten ihm viel. Er sieht in der Benutzung der Öffis nicht nur den Klimaaspekt, sondern auch die Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten. Mittlerweile hat er sein Auto auch abgegeben und fährt mit dem Zug zu seinen Lesungen. Für die letzten Meter, die vor allem am Land entstehen, finden sich immer Menschen, die ihn abholen oder ein Stück mitnehmen. Und da ist schon wieder die nächste Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Wie schon kurz angesprochen, ist Rudi heute Autor und Redner. Außerdem engagiert er sich ehrenamtlich. Der nächste Teil ist für mich persönlich ein sehr wichtiger. Ich habe es schon angesprochen, aber bin noch nicht genauer darauf eingegangen. Vorab noch kurz, ja, ich rede offen und oft über meine Krankheit, da Aufklärung und mehr Aufmerksamkeit darauf sehr wichtig ist. Ich möchte aber meine ganze Geschichte noch nicht erzählen, weil sie für mich noch nicht abgeschlossen ist und es sich für den jetzigen Zeitpunkt noch nicht richtig anfühlt. Ich bin seit März 2024 chronisch krank. Ich wurde nach einer EBV-Infektion nicht mehr gesund. Es gibt gesundheitlich schlechte Phasen, in denen bin ich nur in meinem Zimmer. Kein Licht, keine Geräusche und keine Reize, denn all das verursacht Schmerzen bei mir. Da ist das Sitzen schon so anstrengend. Genauso gibt es mittlerweile die guten Phasen, in denen ich es schaffe, ab und zu was mit Freunden zu machen, Gespräche zu führen oder eben an diesem Podcast zu arbeiten. Nicht falsch verstehen, ich würde alles dafür geben, gesund zu sein. Aber die Krankheit hat für mich auch etwas Positives. Ich durfte wachsen, ich durfte lernen und schätze alles so viel mehr wert. Und es gibt jetzt dieses Projekt, was mir viel mehr Spaß macht, als anfangs gedacht. Angefangen hat es als Ablenkung vom Alltag, aber mit der Zeit wurde der Podcast immer mehr ein Herzensprojekt. So, genug von mir. Ich wollte mit Rudi das Gespräch führen und seine Geschichte erzählen, weil er auch in der VME Foundation aktiv ist. So wurde ich auf ihn aufmerksam. Umso mehr freut es mich jetzt, seine Erfahrungen mit ME/CFS erzählen zu dürfen. Eines Tages bekam Rudi eine E-Mail. Die E-Mail war von Christoph Ströck. Er ist einer von zwei Brüdern. Nach jahrelangen Symptomen bekam er 2016 die Diagnose ME/CFS. 2 Jahre später, also 2018, erkrankte auch sein älterer Bruder und es wurde die gleiche Krankheit diagnostiziert. 2020 haben sie dann mit ihren Eltern gemeinsam die VME Foundation gegründet, um über die Krankheit aufzuklären und um die Finanzierung von Forschung zu unterstützen. Christoph hat Rudi in der Zeit, wo er Gesundheitsminister war, kontaktiert und ihm gesagt, er fände es super, wenn er sich mit dem Thema auseinandersetzen würde. Daraufhin trafen sich die Eltern mit Rudi und erzählten ihre Geschichte. Wie es die beiden Söhne erleben, wie es die Eltern erleben und welche Probleme es gibt. Die Hauptprobleme sind zu wenig medizinische Betreuung und bis vor 2 Jahren praktisch keine Forschung. Sie erzählten von ihren Zielen und stellten sich die Frage, ob sich Rudi mit seinem Know-how einbringen könnte. Okay, aber was ist jetzt diese Krankheit? ME/CFS bedeutet myalgische Enzephalomonitis und chronisches Fatigue-Syndrom. Es ist eine neuroimmunologische Multisystemerkrankung. Das heißt, die Ursache wird auf der neuro- und immunologischen Basis vermutet. Multisystemerkrankung bedeutet, dass verschiedene Körpersysteme betroffen sind. Die Ursache ist noch unbekannt. Meist entsteht es nach Virusinfektionen wie EBV oder Corona. Eines der ausschlaggebenden Symptome ist die PEM, also die Post-Exertional Malaise. Damit meint man die Verschlechterung der Symptome nach einer kurzen körperlichen oder geistigen Anstrengung. Wenn man es ganz übertreibt, folgt ein Crash, also diese PEM, aber man erholt sich langsamer und die Zustandsverschlechterung ist schlimmer. Man ist schlechter beieinander als vorher. Die Krankheit hat extrem viele Symptome und zeigt sich bei jedem Patienten ganz anders, was es schwer macht, sie zu erkennen, vor allem, da die breite Masse an Ärzten kein oder zu wenig Wissen darüber haben. Oft bringt ME/CFS Begleiterkrankungen mit sich. Bei mir sind es zum Beispiel die Gastroparese und POTS. In Österreich sind ca. 70.000 Menschen betroffen. Das sind relativ viele. Unter 150 Personen findet sich damit eine betroffene Person. 75% davon sind Frauen und die meisten sind zwischen 15 und 30 Jahre alt. Dabei ist die Dunkelziffer noch viel höher. Das war jetzt die Theorie. Wie es sich anfühlt, betroffen zu sein, ist für jeden anders. Ich kann jetzt hier nur für mich und für mein Erlebtes sprechen. Du verlierst dein gewohntes Leben von einem auf den anderen Tag. Du bist alleine damit. Niemand kann dir sagen, was falsch mit dir ist. Man sieht dir die Krankheit nicht an. Das macht es deiner Umgebung schwieriger. Du bist erschöpft, aber es ist nicht einfach nur müde sein. Es ist eine Erschöpfung, in die ein gesunder Körper gar nicht kommen kann. Es sind Dauerschmerzen, Kopfweh, Gelenk, Glieder und Nervenschmerzen. Es sind Bauchkrämpfe und Übelkeit nach jedem Essen. Dir ist nach dem Aufrichten oder Aufstehen kurz schwarz vor Augen, weil dein Puls auf 120 bis 145 raufgeht, wenn du stehst oder gehst. Du wirst nach jedem Gespräch, nach jedem Film, den du anschaust, am Tag danach bestraft. Du liest einen Text oder beteiligst dich an einer Diskussion und verstehst gar nichts. Dein Gehirn schafft es nicht, etwas rauszufiltern. Du musst in einem anderen Körper ganz anders zu leben lernen. Rudi geht die Geschichte der beiden jungen Männer sehr nah, als er sah, wie hilflos man in dieser Situation ist und wie wenig gemacht wird, war für ihn klar, dass er sich engagieren wird. Der erste Schritt, den Rudi mit der Stiftung gemeinsam macht, war, sich den internationalen Fotografen Bern Sturton zu engagieren. Mit ihm gemeinsam machten sie Fotos von Betroffenen in ihren Lebenssituationen, um der Krankheit Gesichter zu geben, um die unsichtbare Krankheit sichtbar zu machen. Hier lernte Rudi noch mehr Betroffene und ihre Angehörigen kennen. Es berührte ihn. Es festigt ihn in seinem Tun und dem Wissen, dass hier schnell und viel geändert werden muss.
Ich bin ja ein paar Mal mit gewesen und so bin ich erstmals bei Erkrankten daheim gewesen, die an so eine junge Frau, die der Steiermark daheim ist, die seit Jahren in ihrem Zimmer lebt, abgedunkelt. Und während er die Fotos gemacht hat, sie hat gesagt, sie glaubt, dass sie 10 Minuten schafft, habe ich mit der Mama, mit ihrer Mutter geredet, die sie pflegt, betreut, begleitet. Und das ist unglaublich gewesen. Und dann war ich im Grenzbereich zwischen Niederösterreich und Oberösterreich mit bei einer Frau, die Künstlerin eigentlich ist die nicht so schwer betroffen ist, aber schwer betroffen ist. Und wo ich beim Fotografieren dabei gewesen bin und mit der ich immer wieder ein bisschen einen Kontakt habe, die die alleine wohnt, alleine lebt, die ihre Schwester unterstützt und deren Weg vor 4, 5 Jahren ein totales Martyrium gewesen ist, auf der Suche nach kompetenten Medizinern, Medizinerinnen. Niemand hat gewusst, was das für eine Erkrankung ist, dass es die überhaupt gibt und so weiter und so fort. Teilweise völlig falsch diagnostiziert, also echt eine irre Situation, völliger Irrweg. Und jetzt versuchen wir halt, so wie ich es gelernt habe, politischen Druck aufzubauen und Strukturen zu schaffen, wie man Druck aufbaut, ohne dass man nur Schuldzuweisungen macht, weil meine Erfahrung ist, sobald du mit Schuldzuweisungen beginnst, zieht sie jeder zurück und sagt, das stimmt eh, es passt eh und jeder rennt davon.
Doch was muss sich ändern? Wie kann man als Außenstehender helfen? Selbst ich und meine Familie haben sich das gefragt. Für Rudi sind die Liegedemonstrationen schon wichtig und setzen ein gutes Zeichen. Dabei sind wir Erkrankten aber auf andere, gesunde Menschen angewiesen. Unser Zustand erlaubt es meistens nicht, selbst daran teilzunehmen. Deshalb haben gesunde Menschen bei Liegedemos in Österreich und Deutschland auf die Krankheit aufmerksam gemacht. Die WME-Stiftung, also ME und wir, sammeln Spenden, um Forschungen finanzieren zu können. Mittlerweile gibt es 10 bis 12 Forschungen in Österreich mit verschiedenen Schwerpunkten. Die Ursache, wie man zu einer schnellen und einfachen Diagnostik kommt und natürlich die Forschung zu einem Medikament. Hier tut sich in Richtung von Off-Label-Medikamente schon etwas. Off-Label-Medikamente sind Medikamente, die außerhalb ihres eigentlichen Anwendungsbereichs Wirkung zeigen und gegeben werden. Oft führt die Nebenwirkung eines Medikaments zu einer hilfreichen Behandlung von Symptomen. Weil die Medikamente aber zweckentfremdet verwendet werden, werden die Kosten von der Krankenkasse meist nicht übernommen. Deshalb war es ein großer Erfolg, dass Rudi mit der Stiftung gemeinsam es geschafft hat, dass die Krankenkasse jetzt 10 weitere Medikamente übernimmt und nicht mehr die Erkrankten die Kosten selber tragen müssen. Gerade wird in der VME Foundation auch an einer Petition gearbeitet. Darin sind 4 bis 5 Punkte, die die Regierung gut und leicht umsetzen kann, aber für uns Betroffene viel ändert. Darunter gelistet ist eine bessere Ausbildung für Mediziner, Rettungskräfte und Pfleger und die Forschung zu stärken. Rudis Traumvorstellung wäre, einen europaweiten Forschungsschwerpunkt auf ME/CFS zu legen. Das würde mehr Zusammenhalt der Länder und mehr Kapital bedeuten. Die Pharmaindustrie hätte mehr Interesse, selber zu forschen und zu investieren. Mit dem Ziel, dass die Krankheit so einen wissenschaftlichen Stellenwert in der Forschung bekommt, wie zum Beispiel die Krebsforschung in deren Anfängen. Gemeinsam hat man viel in der Krebsforschung geschafft. Heute geht man davon aus, dass man in 5 bis 10 Jahren mit Krebs als chronische Krankheit leben kann. Das soll auch das Ziel bei der ME/CFS-Forschung sein. Das wird die politische Forderung in der Online-Petition. Rudi denkt, wenn wir 60.000, 70.000 oder sogar 100.000 Unterschriften schaffen, muss die Regierung reagieren. Gesundheitsangelegenheiten sind oft auch Landessache. Deshalb werden auch diese angesprochen. Das Ziel der Petition ist, so viel Unterstützung zu haben, dass die Landes- und die Bundesregierung nicht mehr daran vorbei können und gehandelt werden muss. Die Zahlen sind von Rudi sehr hoch gegriffen, aber er hat recht damit, dass für die Politik schon die Zahl der Unterstützer eines Anliegens die Größe der Bedeutung definiert. Deshalb brauchen wir jeden Einzelnen dafür. Im Hintergrund führen die Aktivisten der VME Foundation Gespräche mit den Zuständigen. Rudi hat zur Gesundheitsstaatssekretärin einen guten Draht. Mit vielen Gesprächen hat es geschafft, dass sie davon überzeugt ist, dass auf Bundesebene etwas geändert werden muss. Rudi ist überzeugt, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren so viel Druck aufbauen können, um etwas zu bewirken. Gemeinsam mit Betroffenen, Angehörigen und engagierten Menschen wird das nächste Jahr das Jahr der Veränderung sein, meint er. Ich werde dich hier nicht oft um etwas bitten. Aber ich bitte dich, dieses Thema weiterzutragen und, wenn es soweit ist, die Petition zu unterschreiben. Und wenn es mal wieder wo eine Liegedemo gibt, freut es mich, wenn du daran teilnimmst, denn ich werde nicht hinfahren können. Ich werde euch dazu auf Instagram auf den Laufenden halten, also schaut auch da vorbei. Danke. An was denkst du, wenn du an Politiker und PolitikerInnen denkst? Denkst du an berühmte Personen, die für die Bevölkerung Verbesserungen erreichen, oder laute Personen, die ihre Position und ihre Karriere im Blickfeld haben? Und denkt ihr, euer Gedanke ist wahr oder doch ein Irrglaube? Für Rudi Anschuber ist mit der größte Irrglaube am Beruf des Politikers, den man als Außenstehender haben kann, dass es ein totales Privileg ist, man super reich wird und nichts hackelt. Ja, es gibt Politiker, die es nur als Karriere sehen, aber der Großteil meint es ehrlich. Der Großteil möchte etwas ändern und steckt sehr viel Energie und Arbeitszeit hinein. Für Rudi ist es einer der schwierigsten und gleichzeitig schönsten Berufe, den es gibt. Der Irrglaube besteht darin, dass man 1000 Privilege hat. Oft muss er als Nebensatz in den Hasskommentaren oder E-Mails lesen, Sie mit ihrer Politikerpension, sie wissen ja gar nicht, was das echte Leben ist. Er hat bis heute keinen Euro Pensionsgeld gesehen. Er verdient sein Geld mit seiner Arbeit, so wie wir anderen auch. Zum Vorurteil gehört, dass Politiker in ihren elitären Gruppen bleiben und von Privilegien umgeben sind. Rudi hat den Eindruck, dass es mal so war, aber sich bis heute sehr stark gewendet hat. Das Politikerdasein hat seine schweren Zeiten, aber auch seine schönen. Einer der größten Erfolge, die Rudi für sich sieht, war, wie er 2015 500 Menschen die Abschiebung erspart hat. Die meisten von ihnen waren junge Leute, die eine Menge Energie mit sich brachten und die ihren Beitrag in unsere Gesellschaft leisten wollten. Er trifft immer wieder einen von ihnen. Meist kommen sie zu seinen Lesungen und reden danach. Sie erzählen ihm Geschichten aus dem Leben. Der eine hat gerade geheiratet, der andere hat eine Beförderung bekommen und der nächste ist schon 2-mal geschieden. Es sind Geschichten, die jeder von uns erzählen kann. Und es macht ihn jedes Mal aufs Neue froh, es geschafft zu haben, sie nicht zurück in den Krieg, Hunger oder Tod geschickt zu haben. Nach unserem Gespräch blieben wir noch kurz sitzen und haben die letzten Stunden nachwirken lassen. Er merkte an, dass man im Alltag selten dazu kommt, über sein Leben nachzudenken. Seinen Zwischenton behielt er für sich. Auf mich wirkte Rudi zufrieden und glücklich. Nach dem Schreiben des Kapitels musste ich auch länger als sonst über meinen Zwischenton nachdenken. Ich ging in meinen Kopf das sehr persönliche Gespräch immer wieder durch und freute mich über die privaten Momente und Kommentare. Aber wie soll ich das Gespräch zusammenfassen? Auf mich wirkte Rudi sehr reflektiert und vor allem offen. Er hat immer wieder Kritiker zu seinen Lesungen eingeladen, um die Standpunkte der Gegenseite zu verstehen und darüber zu reden. Davon sollten wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Wir sollten miteinander reden und versuchen, unsere Gegenseiten zu verstehen. Wir müssen nicht der gleichen Meinung sein, aber anderen Meinungen eine Chance geben. Einer allein kann wenig verrichten. Wir sollten uns bei den Händen nehmen und miteinander arbeiten, anstatt gegeneinander. Gemeinsam sind wir viel stärker als alleine. Lasst uns offen sein, genauer zuhören, miteinander reden und diskutieren. Und uns die Hände reichen. Was ist dein Zwischenton? Was beschäftigt dich nach diesem Kapitel? Lass es mich hier in den Kommentaren oder direkt persönlich auf Insta wissen. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Achte auf dich und deine Mitmenschen. Stopp! Eins noch! Ich werde die Veröffentlichung des 4. Kapitels auf den 7. Jänner verschieben, damit du eine gute Aufnahme hast und ich über Weihnachten genug Kraft für meine Familie habe. Also wünsche ich dir heute nicht nur frohe Weihnachten, sondern auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich freue mich, mit dir gemeinsam das Jahr 2026 zu erleben.